Es gibt reichlich Gründe, ins Ausland zu gehen. Schöne Landschaften, spannende Kulturen und spannende Menschen. Oder einfach nur die Gelegenheit, die Sprachkenntnisse zu vertiefen oder zu verbessern. Und natürlich, deshalb gibt es schließlich diesen Karriere-Podcast, könnten ja auch Karriereaspekte eine Rolle spielen. Reisen bildet, sagt man, und es macht sich im Lebenslauf gut. Aber ist das wirklich noch so? Braucht man tatsächlich die Zeit im Ausland oder ist das überflüssig? In Zeiten des Fachkräftemangels stehen gerade Ingenieurinnen und Ingenieuren die Unternehmenstüren offen. Andererseits befindet sich Deutschland in einem Wirtschaftstief. Es wird an allen Ecken und Enden gespart, auch beim Personal. Und auch bei Ingenieurinnen sieht es nicht mehr so rosig aus, wie es vielleicht noch vor wenigen Jahren der Fall war. Da könnte eine Prise Auslandserfahrung ja vielleicht doch gar nicht so schlecht sein. Und damit grüße ich euch zu einer neuen Folge des Karriere-Podcast Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Hallo. Ja, also wie ist das denn jetzt mit dem Ausland? Muss ich weg oder kann ich sein lassen? Um die Frage zu beantworten, habe ich heute gleich zwei Experten eingeladen. Das ist ein Novum bei uns in unserem Podcast. Aber warum nicht, wenn es geballte Kompetenz ist? Michael Flacke ist Leiter der Pressestelle beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Thomas Kiefer ist Bereichsleiter Beruf, Bildung und Netzwerke beim VDI sowie Geschäftsführer im Deutschen Verband technisch-wissenschaftlicher Vereine. Herzlich willkommen zusammen.
Danke sehr.
Vielen Dank. Freue mich, hier zu sein.
Wunderbar. Die Frage, die sich erstmal anbietet an die beiden Experten, wart ihr überhaupt selbst im Ausland? Wisst ihr, wovon ihr redet? Thomas, fängst du an?
Ja, ich bin ja von Hause aus Historiker und Sprachwissenschaftler und ich hatte den Vorteil, dass in meinem Anglistikstudium das Auslandssemester inkludiert war. Das heißt, es war auch curricular verankert. Ich musste ins Ausland gehen und ich habe sehr davon profitiert. Das heißt, die Frage zu beantworten, ja, ich war im Ausland.
Wo warst du?
Ich war in Großbritannien, in London und habe das auch während Promotion so immer wieder mal gemacht. Das heißt, es war nicht auf diesen einen Auslandsaufenthalt beschränkt, aber meinen Auslandsaufenthalt im Studium habe ich in London absolviert.
Michael?
Ja, ich war auch. Ich hatte das Glück, ich habe an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften mein erstes Studium absolviert, ein Journalismusstudium, und da gab es ein Praxissemester, 6 Monate, und man konnte sich aussuchen, wo man hingeht, und dann kulturbeflissen, wie ich war, habe ich mir einen Praxissemesterplatz im schönen Thailand beim Goethe-Institut gesucht und habe dort dann ganz fantastische Monate beim Goethe-Institut verbracht. Und in einem weiteren Studium später, meinem Master, habe ich an einer amerikanischen Online-Universität studiert und dann war ich tatsächlich jetzt nicht so häufig, aber auch noch ein paar Mal dort.
Habt ihr Heimweh gehabt?
Vielleicht am Anfang, aber das, man ist dann so abgelenkt, man lernt so viel Neues, man sieht so viel Neues, man lernt neue Menschen kennen. Also bei mir war das relativ schnell weg, das Heimweh.
Es gibt so diesen einen Moment, wo man irgendwo ankommt, sich ein Zimmer anguckt und denkt, okay, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich heimal halb um den Globus geflogen, alles ist anders, die Sprache ist anders, das Klima ist anders. Und dann verfliegt das, weil der Reiz des Neuen und der Zauber des Anfangs so groß ist, dass man manchmal erstmal gar nicht mehr hinterherkommt, die Eindrücke zu sortieren.
Okay. Ich hatte am Anfang aufgezählt, schöne Landschaften, spannende Kulturen, spannende Menschen, die Sprache auch, die man lernt. Was hat euch am meisten angemacht, angefixt von dem Ganzen? Oder gebracht vielleicht auch letztlich unterm Strich, vielleicht auch für die Karriere?
Ich glaube, ich würde mal mit dem gebracht anfangen. Das war ein interkulturelles Arbeitsumfeld, wo man auch in einer ganz anderen Kultur sich zurechtfinden musste. Die thailändische Kultur funktioniert ganz anders als das, was man in Deutschland so gewohnt ist. Man konnte sich zwar auf Englisch und später auch ein bisschen auf Thailändisch verständigen, aber es gab Dinge zu beachten, Regeln zu erlernen, Umgangsformen anzupassen. Und dann waren da auch noch Menschen aus anderen Ländern, mit denen man zusammengearbeitet hat, aus Deutschland, aus Frankreich, Kolleginnen und Kollegen der anderen Kulturinstitutionen in Bangkok, die aus den USA oder wo auch immer herkamen. Und das heißt, da lernte man dann relativ schnell, wie man in solchen multinationalen Teams, in dem ich ja nur als Praktikant war, zurande kommt und was man da auch vielleicht anders machen muss, als wenn man das jetzt in Deutschland gelernt hätte. Und das mitzunehmen war eigentlich immer wieder im ganzen Laufe meiner bisherigen Karriere von ganz großem Wert.
Ich kann das nur unterstützen. Also ich würde sagen, von den Punkten, die du angesprochen hast, alles davon. Aber für mich, der ich aus einem kleinen Ort im Saarland kam, war natürlich die Großstadt London erstmal eine ganz andere Welt, wenn man das nicht gewöhnt ist, in so einer riesigen Weltstadt zu leben. Das ist natürlich, aber dann auch natürlich die Kultur, also es ist ja nicht Thailand natürlich, Großbritannien, aber es ist natürlich eine andere Art zu arbeiten, zu leben, der Pubbesuch nach der Arbeit, solche Dinge. Also es gab viele Punkte, an die man sich gewöhnen musste, positive wie negative, die Arbeitsweise. Also und alles davon, gerade diese Anpassungsfähigkeit, diese Notwendigkeit, sich an andere Menschen, an andere Sprache, an andere Kultur, andere Arbeitsweise anzupassen, das ist ja was, was man, ob man jetzt im Ausland ist oder im Inland, immer wieder durchmacht, mit neuen Kolleginnen und Kollegen, mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden zurechtzukommen. Also davon profitiert man, da würde ich mich ja zustimmen, davon profitiert man ein Leben lang und in jeder Situation immer wieder aufs Neue.
Und das ist das, wenn ich das noch ergänzen darf, was wir auch sehen, wenn wir mit DAD-Präsident Mukherjee unterwegs sind, jetzt auch in diesem Jahr in der Welt und Stipendiatinnen und Stipendiaten, also dann deutsche Studierende im Ausland treffen, das ist genau das, was die sagen. Die gehen natürlich wegen des Fachlichen ins Ausland, für einen Master, für eine Promotion. Aber natürlich berichten die sofort davon, dass dieses Eintauchen in eine neue Kultur, in eine andere Sprache und auch in ein anderes Land herausfordernd ist. Aber sie natürlich auch, je nachdem, wenn die schon ein bisschen länger da sind, ganz massiv voranbringend, bereichernd ist, sie irgendwie den eigenen Horizont besser erkennen lässt oder auch irgendwie anders auf das, was man bisher so gelernt hat, guckt.
Ich kann noch ergänzen, mir ist auch, mir zumindest noch nie einer begegnet, der es bereut hat. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, ich hätte das besser nicht gemacht, ich habe da nichts mitgenommen, also das ist mir noch nicht passiert, deswegen, ich glaube, man nimmt immer was Positives mit und man zehrt davon wirklich auch ein Leben lang.
Okay, kleiner gedanklicher Abstecher in Richtung Fachkräftemangel. Thomas, da kannst du wahrscheinlich vielleicht eher was zu sagen aus der Berufsecke der IngenieurInnen. Mit dem Fachkräftemangel, wie verhält sich das? Ich habe ja eben gesagt, einerseits ist es so, andererseits ist es so. Wie sieht es jetzt tatsächlich aus mit dem Fachkräftemangel unter IngenieurInnen?
Ja, also wenn wir uns den Fachkräftemangel im Moment angucken, man hört ja im Moment viel, weil sich das deutsche Wirtschaftssystem in einer gewissen dynamischen Entwicklung befindet. Es gibt Branchen, die bauen sehr stark ab aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Andere haben aber einen immer noch großen Stellenbedarf. Die beiden Sondervermögen wirken da natürlich auch in diese Richtung. Also wenn wir uns den letzten VDI-Ingenieurmonitor angucken, dann ist es so, dass wir immer noch etwa 106.000 offene Stellen für Ingenieurinnen und Ingenieure haben. Das heißt, der Bedarf ist immer noch sehr hoch und der wird auch auf absehbare Zeit, weil ja neue Branchen dazukommen, neue Technologien entwickelt werden müssen, dieser Bedarf wird auch hoch bleiben. Das heißt, der Mangel ist nach wie vor vorhanden.
Die Welt ist ja nun nicht kleiner geworden. Insofern kann ich mir vorstellen, dass vor dem Hintergrund, von dem du gerade erzählt hast, der Auslandsaufenthalt ja doch noch ein ganz, ganz wichtiger Karrierefaktor ist. Stimmt ihr mir dazu?
Auf jeden Fall. Wobei ich würde immer so ein bisschen auch noch da unterscheiden zwischen dem, was man vielleicht so als erstes davon im Kopf hat und dann als zweites. Weil was wir heute sehen, Menschen, die nicht ein ganzes Studium oder eine ganze Promotion im Ausland verbringen, die machen das ja nicht so stark wegen des Fachlichens. So, vielleicht auch mal für einen Blick. Was Neues, einen neuen Input, aber die machen das, um selber sich weiterzubilden, die Sprache zu lernen, in andere Kulturen zu kommen. Und wir sehen das, Deutschland wird diverser. Die Arbeiterschaft, die Teams werden diverser, kommen aus unterschiedlichen Ländern. Wir sehen es mit dem demografischen Wandel, wir sehen es mit der Zuwanderung. Das heißt, diese Fähigkeit, und das wissen wir auch aus Umfragen und Rückkehrerbefragungen, mit multinationalen Teams in solchen kulturdiversen Umgebungen erfolgreich arbeiten zu können. Und davon wird in Zukunft sehr viel abhängen. Das ist etwas, was die Auslandsaufenthalte ganz massiv stärkt. Diese Fähigkeit, damit letztendlich zurande zu kommen und das erfolgreich auch umsetzen zu können. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, das sind jetzt eher dann für längere Sachen, wenn man ins Ausland geht, vielleicht für eine Schule oder die Promotion. Da geht es natürlich auch darum, fachlichen Input, ja, der einen weiterbringt in unterschiedliche Länder und wo Spitzenreiter und Spitzentechnologienentwicklungen sind. Gibt es in Deutschland auch viel, aber gibt es auch in anderen Ländern.
Also bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren kann man ja sagen, spielt ja dieses Fachliche immer eine große Rolle. Und gerade weil es oft nicht curricular verankert ist, ist natürlich immer die Frage, soll ich das machen? Was bringt mir das? Warum sollte ich das tun? Es kostet mich Zeit, das ist ein Aufwand und so weiter. Und tatsächlich gucken die dann oft sehr auf das Fachliche, gehen dann zum Beispiel zu Unternehmen, um neben dem Studium dort zu arbeiten oder ihre Arbeit im Ausland zu machen. und nehmen dann fachlich mit. Aber die Punkte, die du, Michael, schon erwähnt hast, die kommen natürlich dazu. Also sie gehen wegen des Fachlichen vielleicht teilweise und kommen mit einem riesen Rucksack an Erfahrungen zurück, der über das Fachliche weit hinausgeht. Aber gerade im technischen Bereich ist natürlich das Fachliche auch vor dem Hintergrund wichtig, dass wir uns ja in einem internationalen Umfeld bewegen bei Hochtechnologien. Und da ist die Fähigkeit, mal über den Tellerrand zu blicken, mal zu erfahren, wie andere an diese Problemstellung, auch an diese technischen Problemstellungen rangehen, natürlich von sehr großem Wert. Zumal wir in Deutschland, auch wenn wir uns das selbst immer einreden, ja bei manchen Technologien mittlerweile nicht mehr die Führungsrolle haben oder zumindest mal kann man behaupten, dass man immer von anderen noch was lernen kann. Von daher ist dort dieser Auslandsaufenthalt auch aus der fachlichen Perspektive sicherlich sehr gewinnbringend, plus all die anderen Dinge, die man noch mitnimmt, die einem sicherlich auch viel helfen.
Thomas, ich komme gleich darauf zurück, auf dieses Fachliche, auf das fachliche Motiv. Aber du hattest eben gesagt, viele glauben, das kostet viel Zeit. Das ist so ein Denken in den Köpfen, dass das praktisch Zeit kostet und nichts bringt. Ne? Also die Gefahr, dass es nichts bringt, sehen die Leute wahrscheinlich. Also Zeit ist Geld, so nach dem Motto. Ist das so? Ist das ein Argument, weshalb der ein oder andere nicht geht, weil er denkt, das bringt mir letztlich nichts, was ja wahrscheinlich doch ziemlich daneben ist, ne?
Ja, also wenn wir mit Ingenieurstudierenden gesprochen haben, dann haben wir in der Vergangenheit oft diese Rückmeldung bekommen, dass teilweise sogar von Lehrenden aktiv abgeraten wurde, es würde ja nichts bringen, der deutsche Arbeitsmarkt würde sie sowieso absorbieren, Thema offene Stellen, muss ja gar nicht ins Ausland gehen, braucht man nicht. Also das würde ich sagen, das ist nicht mehr so verbreitet, aber man kriegt ab und zu noch diese Rückmeldung. Und ja, es ist ein Aufwand damit verbunden, das zu beplanen. Aber die Frage ist ja, ist die Zeit gut investiert oder nicht? Auch später, wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe und die Frage kommt, was haben Sie in dieser Zeit gemacht? Ja, ich habe einen Auslandsaufenthalt gemacht. Den würde nie jemand als verschwendete Zeit sehen, zumindest mal nicht nach meiner Erfahrung. Da sind immer Erfahrungen, Learnings mit verbunden und das ist ein Mehrwert. Der wird nie negativ gesehen. Das heißt, ich würde sagen, das als verschwendete Zeit anzusehen, ist tatsächlich daneben, dass man einen Aufwand hat in der Organisation, in der Vorbereitung und so, das ist sicherlich richtig, aber wenn man das gut plant, dann ist dieser Mehrwert unabhängig von dem Aufwand immer noch gegeben.
Und vielleicht, Thomas, was du sagst, ist nämlich alles völlig richtig und noch als Ergänzung. Es ist ja auch nochmal immer ein Punkt, studiert man in einem Studiengang oder an einem Hochschultyp, wie zum Beispiel einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo ein Praxissemester Pflicht ist, ja, und dann bietet sich natürlich auch an, wenn man denkt, oh, mich interessiert zum Beispiel die Arbeit an Hochtechnologie zur Herstellung von Chips, von letztendlich von KI-Chips oder anderen, dann bieten sich auf einmal die Niederländer an, wo solche Sachen gemacht werden. Wenn man dann darauf guckt, wer tatsächlich für ein ganzes Studium, einen ganzen Master oder eine ganze Promotion ins Ausland geht, der hat ja eh mehr Aufwand, aber die gucken dann ja auch schon sehr stark nach fachlicher Orientierung. Wo sitzen Spitzendienstleister, Spitzenfirmen für Robotik zum Beispiel, wenn man nach China guckt, für KI in Industrieprozesse, wenn man in die USA guckt oder aber auch in die Niederlande, wenn es um die Herstellung von Technologie zur Chipproduktion geht. Also das ändert sich dann immer noch mal ein bisschen, wie viel Aufwand man auch betreiben will, um da etwas für sich Richtiges zu finden.
Genau. Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, in der Erfahrung, gerade weil diese Zielgruppe, glaube ich, für den DAAD auch eine große Rolle spielt, weil Ingenieurinnen und Ingenieure immer noch unterrepräsentiert sind unter denjenigen, die ins Ausland gehen, hat der DAAD ja auch viele Programme entwickelt, die spezifisch auf diese Zielrichtung, auf diese Zielgruppe sich ausrichten, die kürzer sind, die leichter. Also wir reden ja immer vom Auslandssemester oder Auslandsjahr. Es ist ja gar nicht immer ein Semester oder ein ganzes Jahr. Man kann kürzere Aufenthalte machen, man kann das in Form von Praktika machen und so weiter. Also es gibt angepasste Angebote, die es für Ingenieurinnen und Ingenieure erleichtern. Und wir haben jetzt gerade jemanden im Netzwerk der VDI Young Engineers, der für seine Promotion nach Hongkong geht. Also das ist möglich, man muss es planen. Dass ein Mehrwert damit verbunden ist, ist für mich gar keine Frage.
Und man sieht diese Mehrschrittigkeit, wie du das gerade sagst, Thomas, wenn es zum Beispiel Summer Schools gibt, die jetzt erstmal 3, 4, 5, 6 Wochen sind, je einfacher und je niederschwelliger das Angebot ist, desto stärker läuft es auch nicht in diesem Punkt hin, klaut mir das irgendwo Zeit.
Michael, ich glaube, du hast Zahlen, Vergleichszahlen. die belegen, was Thomas gerade gesagt hat, dass Ingenieurinnen und Ingenieure es weniger ins Ausland zieht und vor allem unter Studierenden. Das ist tatsächlich so, ne?
Genau, also wir müssen so ein bisschen natürlich gucken, wir haben uns jetzt mal die Zahlen angeguckt von Ingenieurinnen und Ingenieuren aus Deutschland, die im Ausland studieren, die also ein ganzes Studium, ein Bachelor, ein Master oder eine Promotion im Ausland machen. Und da stellen tatsächlich Ingenieursstudierende nur noch 13,6% aller Auslandsstudierenden. Das war mal fast über 20%. Das heißt also, das ist in den letzten Jahren tatsächlich nochmal stark zurückgegangen. Bei den Kurzaufenthalten ist das immer noch mal ein bisschen anders, aber wir sehen das, was Thomas gesagt hat, ist richtig. Ingenieurinnen und Ingenieure haben häufig im Studium einen geringeren Mobilitätsschnitt als andere Studiengänge. Mag fachlich orientiert sein, hängt vielleicht auch aber auch in vielen Dingen, die wir hier schon angesprochen haben.
Früher war es ja so, dass das deutsche Diplom, das immer noch, gut, das Diplom gibt es nicht mehr, aber dass die deutsche Ingenieurausbildung immer noch exzellent ist, davon gehe ich aus und so ist es mit Sicherheit auch. Aber früher war es so, dass die Ingenieure ja eher messianisch unterwegs waren. Heute ist es so, was ihr schon gesagt habt oder angedeutet habt, auch im Ausland sitzen Spitzenkräfte und da sitzt Spitzentechnologie. Nochmal, du hattest China gesagt, Niederlande, USA, sind das die wesentlichen Player, wo man hin sollte, wenn man denn jetzt nicht von einem Unternehmen jetzt an einen bestimmten Ort geschickt wird?
Also ich glaube, da muss man zwei Dinge so ein bisschen trennen. Das eine ist das, wo tatsächlich sich in der Welt sehr viel Spannendes gerade tut. Thomas hatte das gerade gesagt mit jemandem, der zur Promotion nach Hongkong geht. Das heißt, das sind sicherlich Länder, China, Hongkong, Taiwan, USA, aber auch die Niederlande, die in bestimmten Industriebereichen hochspannende Möglichkeiten für Praktika, Auslandssemester oder andere Sachen bieten. Man muss ja auch immer gucken, geht man an eine Uni im Ausland oder macht man ein Praxisprojekt oder einen Praxisaufenthalt. Was wir sehen von den Zahlen her, ist erstmal naheliegend, der Großteil der Auslandsstudierenden in den Ingenieurwissenschaften geht nach Österreich und in die Schweiz. So, das sehen wir aber auch in vielen anderen Bereichen. Aber dann kommt tatsächlich Niederlande, Vereinigtes Königreich und die USA. Das heißt also, auch da richten sich natürlich die Punkte, gerade Vereinigtes Königreich und USA, Spitzenuniversitäten technischer Ausrichtung, MIT, Berkeley etc. Aus. Das zieht natürlich.
Ja, und vor allen Dingen auch das Englische, ne?
Das Englische macht es natürlich leichter, als wenn man jetzt guckt, würde man nach Frankreich gehen, nach Spanien oder in andere Länder. Gleichzeitig aber, das mag Thomas besser nochmal sagen, wenn man nicht nur rein an der Uni ist, sondern auch noch vielleicht eine Promotion mit Praxisanteilen macht, ist ja häufig in vielen Firmen auch, die nicht englischsprachige Länder sind, die Firmensprache dann Englisch.
Ja, die Sprache ist ja in den Ingenieurwissenschaften eigentlich durchgängig dann Englisch. Wenn man global unterwegs ist, das macht es sicherlich einfacher, wenn man in Länder geht, in denen das dann auch die Landessprache ist. Aber in meiner Erfahrung sind die Ingenieurinnen und Ingenieure da eher so unterwegs, dass sie gucken, wie passt es zu mir, was ich auch fachlich mitnehmen kann und zu meiner Person. Und die Sprache steht dann gar nicht so im Vordergrund. Aber ich glaube, es gibt einfach traditionell Länder, das hat ja Michael auch gerade gesagt, wo deutsche Studierende naheliegend hingehen. Und natürlich für die, wenn wir im Bereich der Hochtechnologien und so weiter unterwegs sind, auf Industriestaaten, dann gibt es eben gewisse Länder, die darunter fallen und andere eher nicht.
Michael hatte gerade auch gesagt, auch von Spannendem gesprochen in den USA. Da tut sich viel Spannendes, aber das ist nicht immer positiv. Auch die Wissenschaft ist betroffen. Hat sich das schon irgendwie ausgewirkt auf die Auslandsaufenthalte? Ich glaube, die technologischen Fächer sind ja auch weniger betroffen, glaube ich, als meinetwegen die Geisteswissenschaften in den USA.
Oder? Ja, da muss man natürlich vorsichtig sein. Klimawissenschaften hat auch schnell sehr viel Technisches, in welchen Bereichen. Also ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wir können das jetzt für die deutschen Auslandsstudierenden noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh. Dafür gibt es noch nicht die Zahlen. Man hat das gesehen in den USA selber. Die haben Rückgänge bei den internationalen Studierenden. Das sieht man tatsächlich. Aber man muss da auch so ein bisschen trennen und zurückgehen. Zweierlei Dinge. Das eine ist, die USA haben weiterhin Spitzenuniversitäten. Ja, gerade auch im technischen Bereich, die können da auch nicht weg. Und das sind Universitäten von Weltruf und Weltrang. Das heißt also, jemand, der fachlich, das was Thomas sagt, jetzt überlegt, möchte ich gerne an einer Universität von Weltrang promovieren, wenn ich aus Deutschland komme, im Bereich Elektromobilität, im Bereich KI in Industrieprozessen, der schaut auch in die USA. Und das wird erwartbar auch erstmal so bleiben. Wie sich das natürlich
weiterentwickelt, entsprechend des politischen Systems, das bleibt abzuwarten. Sicherlich wird man sehen, dass auch, wie es ja von den USA gewollt ist, die Zahlen internationaler Studierender in den USA insgesamt abnehmen.
Meine These jetzt, die, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt ist, in Deutschland nimmt die Fremdenfeindlichkeit zu. Besteht da auch für die Leute, die ins Ausland geht, so eine Art Botschafter-Aufgabe, um Botschafter zu sein und da vielleicht etwas gegen dieses schlechte Bild, das es im Ausland ja womöglich auch jetzt gibt, dagegen was zu tun?
Ich leg mal los und dann ergänzt du gerne, Thomas. Also ich würde mal sagen, wir müssen auch da ein Stück differenzieren. Wir sehen schon, was wir in unseren DAD-Büros weltweit wahrnehmen, dass Deutschland immer noch ein sehr gutes Image hat. Sowohl die Firmen als auch das Land, die hohe Lebenskultur und Qualität, die hohe Sicherheit. Also das darf man alles nicht vergessen. Das spielt für uns in Deutschland vielleicht manchmal gar nicht so eine große Rolle. Das spielt aber für viele andere Menschen aus vielen Ländern der Welt eine sehr, sehr große Rolle. So klar, natürlich werden Wahlergebnisse der AfD genau beobachtet und mal gucken, was da so in den nächsten Jahren sich tut. Wenn jetzt die Menschen ins Ausland gehen, also was wir immer wieder erleben bei den Rückkehrerbefragungen, auch bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten des DRDs, wenn sie wiederkommen, dieses Erleben, dass andere Menschen Dinge anders machen und trotzdem zu guten oder sogar exzellenten Ergebnissen kommen, das ist schon ein wichtiger Beitrag zu einem Verständnis von Vielfalt, aber auch von am Ende des Tages Demokratie. Also ich gehe nach Frankreich, ich gehe nach Großbritannien, ich gehe nach Italien, ich gehe nach Südafrika. Die Menschen machen vielleicht vieles ganz anders. Sie kommen aber trotzdem im Job, in der Universität zu guten Ergebnissen und haben eine vielfältige, eine reichhaltige Kultur. Das mitzunehmen und zurückzukommen, ist schon auch ein Beitrag, was wir als DAD leisten zum Thema letztendlich Stärkung der Demokratie.
Ich kann ja nur unterstreichen, gerade bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren, den deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren, haben wir natürlich dieses Selbstbild, dass wir da an der global auch auf höchstem Niveau dabei sind. Und das stimmt auch so. Das heißt aber nicht, dass Ingenieurinnen und Ingenieure in anderen Ländern nicht in der Lage sind, technische Herausforderungen zu lösen. Die lösen sie vielleicht anders und die lösen sie, das muss man auch mal sagen, unter durchaus teilweise schwierigeren Rahmenbedingungen. Und das ist natürlich ein Learning hinter Thema Resilienz, was unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren, die ja in einem Schlaraffenland sozusagen aufwachsen, dann mitnehmen können. Also diesen Mehrwert ist auf jeden Fall gegeben bei diesen Auslandsaufenthalten. Und ich glaube, es ist ja für uns alle, die wir als Deutsche ins Ausland gehen, ein Stück weit eine Rolle, die wir wahrnehmen, das Land nach außen zu repräsentieren. Und ich habe ja auch viele Reisen ins Ausland gemacht, weil ich ja die internationale Arbeit auch verantwortet habe. Und natürlich waren diese Wahlergebnisse in jedem Land, in das ich kam, werden die wahrgenommen. Also es ist nicht so, dass nur weil das eine Wahl in einem Bundesland ist, die Leute das nicht wahrnehmen. Das nehmen sie sehr wohl wahr und nehmen das auch besorgt wahr. Und deswegen kann es dann, glaube ich, nur Aufgabe für uns alle sein, bei diesen Auslandsaufenthalten, das auch in die richtige Perspektive zu rücken, aber auch ehrlich zu sagen, ja, auch wir haben da unsere Herausforderungen und wir müssen damit umgehen. Aber das sollte ja ein offenes, ehrliches Bild sein, dass wir als Deutschland auch damit umgehen können.
Und was Thomas sagt, noch zwei Sachen als Ergänzung, die passen nämlich sehr gut. Das eine ist, wenn man nämlich dann in andere Länder geht, die vielleicht sozusagen sehr viel mehr Herausforderungen haben, auch bei der Ingenieurausbildung, aber auch bei den technischen Herausforderungen der Infrastruktur, kommt man manchmal zurück und sieht, Wahnsinn, was kann ich eigentlich mit weniger Mitteln alles erreichen? Wo können wir Dinge schneller, einfacher, unbürokratischer machen? Das mag manchmal der eine Punkt sein. Und der andere Punkt ist immer der zum Thema Perspektivwechsel. Wenn man das erste Mal ins Ausland geht, und dann fragen einen die Menschen, sag mal, wie ist denn das bei euch in Deutschland? Was passiert da eigentlich gerade? Ist das natürlich auch ein Bewusstwerdungsprozess zu sehen, oh, Deutschland wird von außen beobachtet und ich als Michael, als Thomas, als Maria, als wer auch immer da jetzt da ist, werde jetzt befragt, wie ich das sehe, wie die Entwicklungen in Deutschland zu bewerten sind. Auch das ist dann, da merkt man dann so eine Verantwortung, von der auch unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten häufig sprechen.
Wie erlebt ihr die Arbeitgeber? Du hattest gerade, Thomas, vom Mehrwert gesprochen. Sehen die Arbeitgeber, und damit meine ich auch die Hochschulen und nicht nur die Unternehmen, sehen die diesen Mehrwert? Du hast eben gesagt, glaube Thomas, war das, glaube ich, viele sagen, ja, brauchst du gar nicht, kannst dir sparen, vergoldest du nur Zeit. Wie erlebt ihr die Arbeitgeber? Gibt es da irgendwie so einen Bewusstseinswandel in Richtung bleibt bloß hier?
Also ich kann nur sagen, diese Sichtweise, dass es Zeit kostet und so. Das war ja eher was, was dann die Lehrenden ihren Studierenden mitgegeben haben. Von Arbeitgeberseite ist ja das Thema immer, kann ich einen Zeitaufwand in meinem Lebenslauf, in meinem Studium-Thema, es hat das Studium verlängert, kann ich den rechtfertigen? Und mir ist noch nie untergekommen, dass ein Auslandsaufenthalt mit all den Mehrwerten, die er mit sich bringt, von irgendeinem Arbeitgeber, von irgendeinem Unternehmen kritisch gesehen wurde, weil er ja verbunden ist mit Kompetenzerweiterung, ich wachse als Mensch, ich lerne dazu und so weiter, fachlich kommen auch noch Dinge dazu. Also von daher, die Unternehmen sehen das in unserer Sicht positiv. Und auch, wir reden ja heute von noch sehr jungen Menschen. Wenn man sich erinnert, als wir studiert haben, sage ich jetzt mal, gab es noch Magister und Diplom und dann hat man noch eine Promotion drangehängt und dann war man 30 Jahre, bis man fertig war. Heute sind die mit 25 von der Hochschule. Jetzt heißt es umgekehrt, die sind heute zu jung. Bei uns waren alle zu alt, bis sie von der Hochschule kamen. Also wenn man den Menschen die Möglichkeit geben will, als Persönlichkeit, als Mensch zu wachsen, dann muss man auch die Zeit investieren. Aber das wird aus meiner Sicht auch positiv wahrgenommen. Und ich glaube, wenn man mit 26 erst von der Hochschule kommt, statt mit 25, dann ist das, und man hat das, die Zeit gut investiert, zum Beispiel in einen Auslandsaufenthalt oder in Arbeiten im Ausland, dann hat man viel gelernt, ist gewachsen als Person und davon kann ein Unternehmen nur profitieren.
Wir haben das zum Beispiel gesehen, wir haben mit dem Institut der deutschen Wirtschaft, dem IW Köln, eine Befragung gemacht. Da ging es vor allen Dingen auch um Erasmus-Aufenthalte, also eher um kürzere Aufenthalte, mal ein Semester oder ein Jahr. Und genau das ist dieser Punkt, wer kommt zurück? Wie selbstständig sind die? Wie treten die eigentlich auf? Da bringen Auslandsaufenthalte viel und in der aktuellen Situation ein altersdiverses Team ist zu führen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 6 Nationen, aus 7, aus 8 Nationen mit unterschiedlicher Migrationsgeschichte, dann guckt man natürlich als Arbeitgeber, als Manager auch mal schneller darauf und sagt, okay, wer hat denn schon mal in so einem Umfeld irgendwie sich umgetan? Wer bringt da etwas mit, auf das wir vielleicht aufsetzen können, wenn wir unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen mit einem hohen Konkurrenzdruck solche multinationalen Teams oder Teams mit unterschiedlicher Herkunft zum Erfolg führen müssen? Und das ist sicherlich nicht unwichtig. Bei den Universitäten ist klar, Ingenieurs, Professorinnen und Professoren, ganz viele von denen, auch die dann Preise bekommen, das sehen wir immer wieder, waren zur einen oder anderen Zeit im Ausland.
Also okay, grünes Licht für den Auslandsaufenthalt, aber wie und was packe ich in meinen Koffer? Mit anderen Worten, wie gehe ich vor? Wie fange ich das an? Ich meine jetzt nicht wörtlich den Koffer natürlich, der steht ganz am Ende, aber wie gehe ich an? Ich will ins Ausland gehen. Ist natürlich jetzt ziemlich allgemein gesprochen, ne? Weil für einen Studenten oder für eine Studierende ist es jetzt anders als für den jungen Ingenieur. Aber trotzdem, so ganz generelle Tipps.
Also ich fange mal für die Hochschulen an, das ist natürlich für uns als DHD ganz naheliegend. Die erste Anlaufstelle ist immer gut, ist das International Office der eigenen Hochschule. Das ist immer eine super Anlaufstelle, da sitzen versierte Kolleginnen und Kollegen, die viel mit dem Ausland, viel mit den Auslandsbeziehungen der eigenen Hochschule zu tun haben und die einem auch helfen können, die einen beraten können, wenn man sagt, ich möchte gerne ins Ausland, aber ich habe eigentlich noch überhaupt keine Idee. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich Leute, die schon ein bisschen mehr Ideen haben, die sagen, ich möchte eigentlich gerne mit Erasmus ins Ausland, weil dann habe ich einen guten Rahmen für meinen Auslandsaufenthalt, muss nicht ganz so viel organisieren. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich will unbedingt für ein ganzes Studium ins Ausland. Und das Wichtigste ist für mich jetzt eigentlich, das ist immer auch wieder eine Gretchenfrage, wo bekomme ich das Geld her? Und da sind wir und andere Förderorganisationen dann natürlich in der BÜT Menschen, die bei uns Anträge stellen und da erfolgreich begutachtet werden, tatsächlich dann hinterher auch zu fördern. Also aber erste Anlaufstelle als Studierender ist immer das International Office, das ist eine gute Sache.
Was heißt begutachtet?
Wer bei uns tatsächlich ins Ausland will, schreibt einen Antrag und dann sozusagen werden diese Anträge für ein Stipendium von einem Gremium wissenschaftlicher Beschäftigter begutachtet. Also die werden angeschaut, bewertet, da wird geguckt, okay, was will er oder sie im Ausland machen, was hat er oder sie bisher gemacht, und daraus wird dann hinterher sozusagen eine Empfehlung für die Verleihung des Stipendiums gegeben.
Also man muss nicht lauter Einsen geschrieben haben, oder?
Also natürlich legen solche Mitglieder schon Wert darauf, dass jemand gut studiert und das auch zeigt. Aber es wird natürlich auch wichtiger zu sehen, okay, was hat man nebenher gemacht, was sind vielleicht auch die persönlichen Herausforderungen. Jemand, der
seine Mutter, seinen Vater gepflegt hat, hat vielleicht nicht immer die Möglichkeit, solche Einsen so einfach in den Klausuren zu erreichen, wie jemand, der irgendwie aus einem Elternhaus kommt, wo alle gesund sind. Also das heißt, das spielt schon eine Rolle und das hat sich auch über die Jahre verändert. Klar, so ein Gremium will sehen, jemand, der ein Vollstipendium für ein Masterstudium haben will in Großbritannien, in den USA, in Japan, der muss natürlich auch schon zeigen, okay, ich habe eine Idee, wo ich hin will, ich möchte an diese Hochschule, ich möchte zu diesem Hochschullehrer, ich habe dieses Thema und das ist bei Ingenieurwissenschaften dann genauso wie bei Geisteskulturwissenschaften oder in anderen Bereichen.
Und da kann ich vielleicht gerade ergänzen, also für die Ingenieurinnen und Ingenieure ist das ja oft eine Frage, wie kriege ich das mit meinem Studium verbunden, was habe ich da von diesem Auslandsaufenthalt, das ist natürlich für einen Sprachwissenschaftler naheliegend oder Kulturwissenschaftler. Aber der Tipp, den wir dann immer geben, ist, geh zu deiner Hochschule, sprich mit deinen Lehrenden, sprich mit dem International Office, informier dich darüber, was für Partnerhochschulen habt ihr, was für Partnerunternehmen gibt es vielleicht, wenn man es mit Praxis verbinden möchte. Da gibt es ja meistens Verbindungen. Und auf die zurückzugreifen, dann kommt man an diese Stelle wieder, wie hoch ist der Orga-Aufwand, wenn ich diese Netzwerke nutze, die es ja oft schon gibt, und auch die Lehrenden haben ja oft diese Auslandserfahrung, dann ist das schon die halbe Miete, den Aufwand spare ich mir dann über diese Netzwerke zu gehen, die es gibt, und eine gute Vorbereitung, die Zeit dafür nehmen. Und ja, die Finanzierung kann herausfordernd sein, aber in meiner Erfahrung lässt die sich über die Programme, die es gibt, und die gibt es ja wirklich en masse, lassen sich diese Finanzierungsfragen gut klären. Also gute Vorbereitung und wirklich die Netzwerke, Partnerhochschulen, Partnerunternehmen nutzen, und dann lässt sich das auch sinnvoll miteinander verbinden, dieser Aufenthalt und der Mehrwert, auch der fachliche, der oft dann für die Ingenieurinnen und Ingenieure eben eine Rolle spielt.
Und es ist auch ein Punkt für die Professorinnen und Professoren. Wir wissen aus den Befragungen, wenn auch in den technischen und den ingenieurwissenschaftlichen Fächern, die Professorinnen und Professoren entweder von eigenen Auslandserfahrungen berichten oder sagen, das ist eine wichtige Sache, das ist eine gute Sache, das gibt's von kurz bis lang. Das führt dazu, dass sich mehr Studierende auf diesen Weg machen, zu überlegen, okay, wie kann ich was finden, wo kann ich hingehen, was kann mir das bringen?
Wenn man jetzt nicht unbedingt fachlich, sag ich mal, jetzt sich nah am Unternehmen bewegt, sondern über andere Wege ins Ausland gehen möchte, ich denke da zum Beispiel an Ingenieure ohne Grenzen, wie macht sich das im Karriereverlauf oder für den Karriereverlauf oder für die Bewerbung?
Ich habe das ja vorhin schon erwähnt mit diesen Learnings, die man mitnehmen kann. Und Ingenieure ohne Grenzen, den Wettbewerb haben wir jetzt auch als VDI über die Jahre immer mal wieder unterstützt, weil das ist ja genau das Learning, was Ingenieurstudierende in Deutschland eben nicht eben automatisch mitbekommen. Unter schwierigen Bedingungen an einem realen Thema, das ist ja das, was man heute Problem-Based oder Challenge-Based Learning nennt, eine technische Herausforderung lösen. Und zwar unter den Rahmenbedingungen, wie sie zum Beispiel in einem Entwicklungsland vorkommen. Und das heißt, wenn ich das jetzt bewerten würde, was bringt mir das? Ist das auf jeden Fall ein großer Mehrwert, auch in einem Entwicklungsland sowas durchlaufen zu lassen? Und ich glaube, auch da gibt es Programme. Es mag vielleicht ein bisschen herausfordernder sein, als in die Länder zu gehen, wo es diese etablierten Systeme gibt. Aber aus der Perspektive, was bringt mir das, würde ich sagen, ist auch dort der Mehrwert definitiv gegeben. Und vielleicht in manchen Feldern sogar höher, als ich gehe jetzt in einen Industriestaat nach Großbritannien und dort werden die Autos genauso gebaut wie hier in Deutschland. Also da ist es vielleicht manchmal interessanter, in ein Land zu gucken, wo man andere Ansätze verfolgt, als in unserem eigenen Umfeld.
Ja, dann danke ich euch. Ich fand's super. Ich werde jetzt auch bald ins Ausland fahren, allerdings 2 Wochen in Urlaub. Ist auch eine Erfahrung. Und euch wünsche ich schöne Tage und vielen Dank. Bis dann.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dann.